Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und natürlich auch alle, die über den Livestream jetzt zugeschaltet sind. Wir kommen zu den letzten Versen in 1. Mose 50, in der Josefs Geschichte. Wir lesen ab Kapitel 50, Vers 15, zunächst einmal bis Vers 21. Darf ich bitten, Jerry?
Und als die Brüder Josefs sahen, dass ihr Vater gestorben war, da sprachen sie: Wenn nun Josef uns anfeindete und uns all das Böse vergelte, was wir ihm angetan haben. Und sie sandten zu Josef und ließen ihm sagen: Dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sprechen. Ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde, denn sie haben dir Böses angetan. Und nun vergib doch die Übertretung der Knechte des Gottes deines Vaters. Und Josef weinte, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Da sprach Josef zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn bin ich an Gottes statt? Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete zu ihren Herzen.
Danke. Wir haben gesehen, letztes Mal, dieses Unglaubliche, diese Bestattung von Vater Jakob, was ganz Ägypten in Bewegung gebracht hatte und auch Auswirkungen hatte bis nach Kanaan. Also etwas Unglaubliches, Grandioses. 70 Tage Trauer in Ägypten. Die Ägypter haben Vater Jakob beweint. Dann diese riesige Delegation, Armee und Minister, die ganze Verwandtschaft von Josef, gehen nach Kanaan zur Tenne Atad. Und dort wird nochmals eine 7-tägige Trauerfeier gehalten. Und danach wird der Leichnam, die Mumie von Jakob, nach Hebron überführt und dort in der Höhle Machpela, die Abraham gekauft hatte, bestattet. Und erst dann gibt es dann ein gemeinsames Heimkehren aus Kanaan nach Ägypten. Jetzt ist das alles vorbei. Und wir haben gelesen in Vers 15, als die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater gestorben war. 17 Jahre durfte Vater Jakob noch in Ägypten leben und seinen Sohn Josef noch einmal genießen. Er hat so viel gelitten wegen Josef. Und ein glückliches Ende. Vater Jakob kommt zum Höhepunkt seines Glaubenslebens und darf dann in die Herrlichkeit gehen. Aber jetzt plötzlich ändert sich etwas im Verhältnis der Brüder zu Josef. Und zwar was? Plötzlich haben sie Angst. Also Josef könnte jetzt doch noch all das Böse, das sie ihm angetan hatten, und es war wirklich schrecklich, doch irgendwie vergelten. Ja, aber dann haben sie Josef gar nicht wirklich kennengelernt. Wie er ist, wie kommt es, dass nach 17 Jahren ein Zweifel aufkommt, war diese Vergebung wirklich vollständig? Und wir erinnern uns, wir gehen kurz zurück, als dieser gewaltige Moment kam, nach einer dramatischen Vorgeschichte, nicht wahr, die wir kennen, als schließlich Josef, dieser scheinbar harte Mann, oberster Minister des Pharao in Ägypten, sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Er wusste, wer die Brüder waren. sie wussten nicht, wer er war. Er hat ja nur über Dolmetscher mit ihnen gesprochen. Und zwar hat er jeweils Ägyptisch, Altägyptisch gesprochen und die Brüder Hebräisch. Und die wurden übersetzt. Aber Josef hat alles verstanden. Und schließlich dieser berührende, bewegende, aufwühlende Moment, Kapitel 45, liest du kurz, Jerry.
Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor allen.
Vers 1.
Die um ihn standen und er rief, lasst jeder Mann von mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen und die Ägypter hörten es und das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir her. Und sie traten herzu, und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder. Und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und noch sind 5 Jahre, in denen es weder Pflügen noch Ernten geben wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung.
Danke, bis dahin. Also wir sehen, Josef kann sich nicht mehr zurückhalten innerlich und er weint vor seinen Brüdern, gibt sich zu erkennen, ich bin Josef. Auf Hebräisch spricht er. Ani Josef. Und dann nochmals Vers 4, das war Vers 3, Vers 4. Ich bin Josef, euer Bruder. Ani Josef, Achichem. Die Brüder brechen zusammen, aber sie wissen, Josef hat uns wirklich vergeben. Und wenn wir daran denken, dass wir ja in der Josefsgeschichte ganz viele Parallelen haben auf den Herrn Jesus hin, ist es natürlich angebracht, hier die Parallele zu ziehen zu unserer Bekehrung. Der Moment, wo wir mit unserer persönlichen Schuld zu dem Herrn Jesus gekommen sind, da dürfen wir erleben, dass er nicht ein harter Herr ist, wie dieser böse Knecht das vorgibt in Matthäus 25. Ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Beziehungsweise einfach ein Herr, der sich nimmt, was ihm nicht gehört und so weiter. Nein, wir haben ihn als diesen Herrn und Gott kennengelernt, der voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Und er hat unsere ganze Schuld erlassen. Und zwar wissen wir, nicht nur die Schuld vom Anfang unseres Lebens bis zur Bekehrung, sondern er hat uns gleich auch alles vergeben bis zum Lebensende. Denn der Jesus hat ja vor 2000 Jahren ungefähr alle unsere Schuld getragen am Kreuz. Nicht nur ein Teil, alles. Eine völlige Vergebung. Wir können kurz aufschlagen, Kolosser 2, Vers 13. Da geht es um das Kreuz von Golgatha. Kolosser 1. Kolosser 2, wie gesagt, Vers 13. Jerry, bitte.
Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat.
Ja, und hier wird klar gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, das ist bekanntlich ein Aorist, eine Zeitform, die in der Vergangenheit die Tat als punktuell abgeschlossen beschreibt. Alle Vergehungen vergeben. Da ist das ganze Leben drin, alles vergeben. Und wie kann es sein, dass man nach einiger Zeit Glaubensleben plötzlich die Liebe des Herrn doch in Frage stellt und sich fragt, meint der Herr es wirklich, wirklich gut mit mir oder nicht? Und das war genau diese Sache. Und wie hat Josef darauf reagiert? Nun, die Brüder haben eine Delegation zu Josef geschickt. Vers 16, 1. Mose 50, Vers 16. Und sie sandten zu Josef und ließen ihm sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sprechen. Also Vater Jakob hat mit den 10 Brüdern noch eine spezielle Unterhaltung gehabt. Und er hat gesagt, wenn ich denn einmal nicht mehr da bin, bitte geht doch nochmals zu Josef und bittet ihn nochmals um Vergebung. Aber wäre das nötig gewesen? Die Vergebung war komplett. Aber Vater Jakob hatte einfach das Anliegen, die sollten sich noch einmal richtig bewusst werden, wie schlimm das war, was sie ihm angetan haben. Und die sollen ihm doch das noch einmal sagen, auch wenn er als Vater nicht mehr da ist. Nun, es ist sehr eindrücklich, was sie sagen. Ach, vergib doch, Vers 17. Auf Hebräisch heißt das Anna Sana. Anna, das ist zusammengezogen, man schreibt ein Wort, aber das ursprünglich ist es Achna, das heißt Ach, bitte. Und dann Sa, vergib, Na, bitte. Also man kann es übersetzen, Ach, bitte, vergib, bitte die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde. Denn sie haben dir Böses angetan. Und dann nochmals, und nun, Sana, nochmals, vergib, bitte. Man kann auch mit doch, vergib doch übersetzen, aber es ist wirklich ein Bitten. Vergib bitte die Übertretung der Knechte des Gottes, seines Vaters. Und dann ist interessant, wie reagiert Josef? Er weint das 7. Mal in der Josefs Geschichte. Und im Hebräischen ist es noch eindrücklicher. Es ist wirklich, Josef weinte, Bedabram heißt in ihrem Sprechen. Also diese Delegation war noch am Reden und schon bricht er in Tränen aus. Und zwar, weil er sich fragt, wie kann das sein, dass man mein Herz so in Frage stellt? Ja. Und so ist es auch für den Herrn Jesus, wenn man nach Jahren des Glaubenslebens plötzlich wieder bezweifelt, meint der Herr es wirklich ganz, ganz gut mit mir, dann muss er weinen. Nun, die Empfindungen des Herrn Jesus, die sind wirklich so. In Jesaja 63, Vers 9, von daher kam das falsche 9. Vers 9, liest du, Jerry?
In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines Angesichtes hatte sie gerettet.
Noch weiter.
In seiner Liebe und in seinem Erbarmungen hat er sie erlöst und erhob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit.
Ja. Also der Herr wird hier so vorgestellt, dass wenn wir in Bedrängnis sind als Gläubige, fühlt er sich bedrängt. Also er fühlt so mit uns, als wäre er selbst in unserer Bedrängnis. Das zeigt uns das Herz des Herrn Jesus. Er ist so. In aller ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Wenn wir denken an Hiob, in Jakobus 5 wird Hiob erwähnt und sein Leiden. Und dann wird dort gesagt, wir sollen an das Ende der Hiobsgeschichte denken, um zu sehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hiob in all seinem Leiden als wahr, treuer Gläubiger, hat den Eindruck bekommen, dass Gott sich gegen ihn verwandelt hat. Dass er nicht mehr war wie früher. Und Hiob hat die Überzeugung gehabt, Gott ist mein Feind geworden. Aber trotzdem, er hat sich an Gott geklammert. Er ist nicht von dem Herrn weggegangen und er ist niemals in seinem Glauben abgefallen. Aber er hat den Eindruck gehabt, der Herr ist nicht mehr so, wie er einmal war mit ihm. Und sogar wenn der Herr sein Feind wäre, dann würde er sich trotzdem an ihn klammern. So ist das. Aber er war sich da nicht bewusst, dass der Herr in all diesem Leiden von Hiob, und das war schrecklich, hat der Herr mitgelitten und mitempfunden. Und darum verstehen wir eben Josef umso besser, als er das hört. Die zweifeln meine Liebe, meine völlige Liebe zu den Brüdern an und die bezweifeln meine echte und völlige Vergebung. Da muss er weinen. Das ist eben das siebte Mal. Und das ist dann so schön, es könnte ja sein, dass man dabei gekränkt wird. Nicht wahr? Wenn man in seinen Qualitäten in Frage gestellt wird, das kränkt uns. Aber wie er reagiert, ist so schön. In Vers 19 sagt er, fürchtet euch nicht. Also er denkt gar nicht daran, dass er jetzt eigentlich verletzt worden ist von seinen Brüdern, sondern er möchte ihnen diese Angst, die sie entwickelt haben, auch nach 17 Jahren, die möchte er ihnen wegnehmen. Fürchtet euch nicht. Und so ist der Herr. Und er sagt so viel mal in seinem Wort, fürchtet euch nicht. Übrigens nicht 365 Mal. Das ist ein Märchen. Und immer wird das repetiert. Und man kann es auf dem Internet lesen. Und vor kurzem war ich an einer großen Veranstaltung der Gideons. Und da hat jemand sein Zeugnis erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und dann sagt er, und eben der Herr sagt ja 365 Mal, habe ich mal gehört, fürchtet euch nicht. Es ist ein Märchen. Also, es gibt ja dann fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Es gibt dann ähnliche Ausdrücke wie sei guten Mutes und so weiter. Aber man kommt bei weitem nicht auf 365. Das brauchen wir aber auch nicht. Denn wir können auch 365 Mal den gleichen Vers lesen. Oder die über 100 Verse jeden Tag. Oder eben einfach für uns nehmen. Das hängt nicht damit zusammen. Also, Josef sagt, fürchtet euch nicht. Und nochmals in Vers 21, fürchtet euch nicht, zweimal. Und schließlich am Schluss von Vers 21, und er tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Also wirklich, er denkt nicht an sich und seine Verletzung, sondern er gibt sich Mühe, ihnen wirklich diese Sicherheit und diese Gewissheit der Vergebung zu bekommen. So ist unser Herr. Ja?
Ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich das hier gelesen habe, habe ich immer gedacht, dass die Brüder das gefunden haben, was der Vater gesagt hat.
Also, man fragt sich, ob die Brüder das erfunden haben, dass der Vater das gesagt hat. Ich habe einen Kommentar von einem ganz bekannten Ausleger, jüdischen Ausleger, gelesen, der hat gesagt, die haben gelogen, die haben das erfunden. Aber der Text gibt uns keinen Hinweis, dass das etwa gelogen war und dass sie quasi erfunden haben, ja, Vater Jakob hatte uns noch gesagt, wir sollen nochmals kommen. Aber es wird uns einfach so berichtet und es zeigt uns auf jeden Fall, dass in ihren Herzen war eine Verunsicherung da, eine tiefe Verunsicherung. Und das wird dann eben durch die Reaktion von Josef wirklich ausgelöscht. Und er macht ihnen Mut eben durch das Trösten. Und noch mehr, es wird noch stärker gesagt, er redete zu ihrem Herzen. Dieser Ausdruck kommt einige Male in der Bibel vor. Zum Herzen einer Person reden. Zum Beispiel in Richter 19, Vers 3. Da geht es im Zusammenhang um eine Frau, die ist untreu geworden, ihrem Mann. Und die ist weg von ihrem Mann nach Bethlehem. Und der Mann geht dann, macht die Reise zu seiner Frau. Und dann heißt es, er redete zu ihrem Herzen. Der hat also versucht, ihr Herz zu gewinnen und sie zurückzuholen. Und das ist dann nicht einfach so, du, weißt was, könntest du ja wieder kommen. So schlecht hast du ja schließlich auch nicht gekocht. Oder irgend sowas Dummes. Nein, der hat wirklich eben versucht, ihr Herz zu erreichen. Sie wieder wirklich im Innersten zu gewinnen. Und das meint zum Herzen reden. Und so gibt es eben noch einige andere Stellen, wo das so vorkommt. Zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 2, sehr dramatisch. Dort beginnt ja ein ganz neuer Teil in Jesaja, wo es vor allem um die Botschaft von Trost für Israel geht. Und es beginnt, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann werden die Menschen aufgerufen, Jerusalem zu sagen, alles ist dir vergeben. Und es heißt dort, redet zum Herzen Jerusalems, dass ihre ganze Schuld weg ist. Und zum Herzen reden heißt also wirklich eben mit ganzer Seele, mit ganzen Emotionen jemanden gewinnen für die Wahrheit. Und auch dort in Jesaja 40 die Wahrheit der Vergebung. Und natürlich auch bei dem Mann in Richter 19. Es ging um die Wahrheit der Vergebung. So zum Herzen reden. Also einfach bewegend, beeindruckend. Und noch was. Josef sagt in Vers 19, fürchtet euch nicht, denn bin ich an Gottes Statt. Damit macht er klar, wenn es um das Thema Rache geht, die Rache gehört Gott. Also genauso wie wir das lesen in Römer 12 am Schluss, wo Gott sagt, mein ist die Rache. Wir sollen nie vergelten, nie uns rächen. Aber Gott nimmt sich der Sache an. Und er wird einmal für Gerechtigkeit sorgen. Das wissen wir. Wenn jemand uns Unrecht tut, dann ist es wichtig, dass wir im Herzen sofort vergeben. Auch bevor die Person kommt und das einsieht. Das ist diese grundsätzliche Vergebung. Aber der Herr Jesus spricht ja in Lukas 16 darüber, über jemanden, der am gleichen Tag 7-mal kommt und sagt, gewissermaßen, dass es ihm leid tut und um Vergebung bittet. Und der Herr sagt jedes Mal vergeben. Aber wenn jemand kommt und man dann vergibt, dann ist das eine zusätzliche Vergebung, wo die Beziehung auch wieder repariert wird. Das ist nicht das Gleiche. Also man muss diese zwei Arten von Vergebung unterscheiden. Grundsätzlich im Herzen, auch wenn die Sache nicht gut ist. Aber dann die Vergebung, wo die Beziehung wieder neu gemacht wird. Und ich habe das auch einmal sehr eindrücklich erlebt mit einer Person, wo ich dann sagen musste, und seither war das Verhältnis viel besser als je. Also es war vorher gut und dann kam etwas Trauriges dazwischen, aber dann mit dieser Neuordnung besser als vorher. Ja, also ganz ähnlich wie der spätere Wein in Kana, der besser war als der erste Wein. Ein Bild der Freude. Ja, der natürlichen Freude. Und so haben wir also hier Josef, der sagt, bin ich an Gottes Statt? Rache ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist Gottes Sache. Und dann erklärt er ihnen den Ratschluss Gottes. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist. Also er erklärt ihnen, ihr habt wirklich böse gehandelt. Und das ist wichtig. Vergebung bedeutet nicht, dass man plötzlich das Böse bagatellisiert. Und es ist auch wichtig, wenn man im Herzen vergibt, jemandem, der es nicht eingesehen hat, dann darf das nie bedeuten, dass man sagt, ja, es war eigentlich gar nicht so schlimm. Nein, man darf anerkennen, das, was es war, das war es. Man muss es nicht irgendwie beschönigen. Vergebung heißt nicht beschönigen. Vergeben heißt vergeben, zudecken. Und er sagt hier, ja, ihr hattet wirklich den Plan, Böses zu tun. Und es ist so, Gott hat dieses Böse zugelassen. Gott lässt das Böse in dieser Welt in genau von ihm vorgegebenen Maß zu. So war das auch bei Hiob. Gott ließ, Hiob 1 und 2, Satan in einem bestimmten Spielraum wirklich Böses ausüben gegen Hiob. Seinen ganzen Besitz hat er zerstört, seine Kinder ausgelöscht, 10 Kinder, das war wirklich böse. Und er hat auch schließlich Hiob krank gemacht mit Pest. Und Hiob hat so gelitten, Satan hat wirklich ein böses Werk an ihm getan. Aber Gottes Macht besteht darin, dass er das Böse in unserem Leben umwandeln kann in Segen. Aber das heißt nicht, dass das Böse eben nicht so schlimm ist, weil Gott es ja benutzt hat für etwas Gutes. Nein, das Böse bleibt so böse, wie es ist, aber Gottes Macht ist es, er kann das Böse umwandeln in Segen. Und dazu schlagen wir doch auf, Römer 8, 28. Liest du, Jerry?
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind.
Ja, das ist einfach ein unfasslicher Vers. Er macht klar, dass Gott einfach alles in unserem Leben, auch da, wo eben Böses uns betroffen hat und Schlimmes, dass er daraus etwas Gutes macht. Und das gilt für die Kinder Gottes. Die werden hier genannt, die Gott lieben. Und eine Illustration haben wir eben mit der Josefsgeschichte, wie Gott das Böse so umwandeln konnte, dass dadurch die ganze Familie Jakobs und viele, viele Menschen dazu, nämlich ganz Ägypten, überleben konnte. Und auch ganz Kanaan. Und über Kanaan hinaus, alle, die über die Kanaaniter hinaus auch nach Ägypten gekommen sind, um Nahrung zu kaufen. So hat Gott das Böse umgewandelt. Und was wir hier eigentlich haben, das ist nichts anderes als das Rätsel von Simson. Wie lautet das Rätsel von Simson? Er hat es den Philistern gestellt.
Aus dem Fresser kommt Süßes.
Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Gewalttätigen Süßigkeit. Schlagen wir doch auf. Das Rätsel von Simson, das müssen wir immer präsent haben. Richter 16. Nein, nicht 16. Sondern 14. Da gibt er ihnen ein Rätsel auf. 14. Lies du vor.
Und er sprach zu ihnen: Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit.
Ja, sie haben das nicht herausgefunden. Aber schließlich durch Indiskretion wurde es ja verraten. Und dann haben sie ihm das auch beantwortet, nämlich in Vers 18.
Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tag, ehe die Sonne unterging: Was ist süßer als Honig und was ist stärker als der Löwe? Und er sprach:
Ja, das reicht. Das ist das Rätsels Antwort. Also, was bedeutet das genau? Kannst du es erklären, Jerry? Oder jemand hilft dir?
Ja, dass Gott viele krumme Wege der Menschen etwas Gutes machen kann und auch diese Wege, die krumm sind, wieder gerad machen.
Ja, es ist ja so, der Fresser, Das ist ein Kontrast. Aus dem Fresser kam Fraß, Fraß. Also normalerweise beim Fresser geht der Fraß rein, da kommt er nicht raus. Und der Starke, oder beziehungsweise der Grausame, das bedeutet das Wort, aus dem Grausamen kommt Süßigkeit. Da kommt Bitteres, nicht wahr? Und zwar geht es eben um einen Löwen. In den Versen vorher liest man, wie Simson einen Löwen angetroffen hatte, der gebrüllt hatte. Simson ging auf ihn los und hat ihn einfach umgebracht, getötet. Und nach einiger Zeit ist er wieder dorthin gekommen, zu diesem Löwen, den er zerrissen hat. Und was war geschehen?
Bienen hatten einen Wabenstock da hineingetan.
Hineingetan in,
also
in das Skelett. In das Skelett des Löwen. Biologisch sehr ungewöhnlich. Bienen sind sowas von sauberen Tieren. Die wollen mit Aas gar nichts zu tun haben. Genau wie ein Nazirer auch mit Aas nichts zu tun haben sollte. Und Simson war ja ein Nazirer. Und er ging dann zu diesem Löwenskelett, hat diesen Honig genommen und ihn gegessen. Und seinen Eltern hat er nichts davon erzählt, denn die hätten Horror gehabt. Was? Simson, wir haben uns so Mühe gegeben, dass du von Kind auf ein Nazirer bist. Und jetzt gehst du da zu einem Aaslöwen. Aber eben, der war so vollständig aufgelöst, so sauber, haben die Bakterien und alle ihre Kollegen daran gearbeitet. Da war wirklich nichts mehr von Aas. Wirklich unter der orientalischen Sonne auch vollständig ausgetrocknet. Da war nur noch das Skelett. Und da haben die Bienen nicht gescheut, ihre Honigwaben einzusetzen. Und so hat zwar Simson haarscharf sein Nazirea-Gelübde gebrochen, aber eben, meine Kinder haben mir schon beigebracht, als wenn irgendetwas Schlimmes fast geschehen wäre, habe ich gesagt, jetzt wäre fast etwas geschehen, haben sie gesagt, fast ist überhaupt nicht. Ja, also er hat fast sein Nazirea-Gelübde gebrochen, aber das war eben überhaupt nicht. Aber das hat ihm dann die Idee gegeben, ich stelle dieses Rätsel, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit. Und so kann Gott eben, trotzdem, dass der Satan, der ja beschrieben wird in 1. Petrus 5 als ein brüllender Löwe, der umhergeht und versucht, wen er verschlinge von den Gläubigen, da kann er bewirken, dass trotz seines bösen Handelns daraus etwas Nützliches für uns kommt. Nämlich Honig. Der Fraß hier ist eben Essen. Übrigens im Hebräischen sagt man Achal für Essen und für Fressen. Man hat nicht diesen Unterschied, ja? Also darum, aus dem Esser kam Essen. Aber eben dieser Esser hier ist wirklich ein Fresser, ein Löwe. Und das, was da rauskommt, das ist eben feiner Honig. Aber aus diesem Gewalttätigen kommt etwas Süßes. Und so kann Gott das Bittere unserer Leiden in unserem Leben, auch der Dinge, die wir nicht verstehen, warum Gott sie so zugelassen hat, da kann er daraus Süßigkeit bewirken. Und das, was eben Gott daraus macht, das ist das Gute. Und das macht das Böse nicht irgendwie besser. Das Böse ist böse und so war das auch böse und das bleibt, was die Brüder ihm, dem Josef, angetan haben, aber Gott hat es umgewandelt. Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen. Und damit hat er ein großes Volk am Leben erhalten. 50, Vers 20. Ja, jetzt wollen wir noch etwas anschauen. Wir haben ja im Verlauf der Josefs Geschichte immer wieder gesehen, wie Josef weint. Und ich habe schon gesagt, im Ganzen haben wir eigentlich 7 Stellen, wo er weint. Man könnte auf 8 kommen, weil an einer Stelle wird gerade in der gleichen Stelle eben wiederholt vom Wein gesprochen, aber eigentlich muss man das einmal zählen. Können wir kurz aufschlagen, Kapitel 42, das erste Mal.
Vers 24.
Ja, also Josef hat sich ja als harter Mann verstellt, seinen Brüdern gegenüber, die nach Ägypten kamen. Und diese Brüder kamen wirklich in Not, deine Ägypten. Und er hat sie ja als Spione hingestellt. Und dann lies mal 42, Vers 21.
Da sprachen sie zu einer zum anderen: Wahrhaftig, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte, und wir hörten nicht. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen und sprach: Habe ich zu euch gesprochen und gesagt, versündigt euch nicht an den Knaben? Aber ihr hörtet nicht, und siehe, sein Blut wird auch gefordert. Sie aber wussten nicht, dass Josef es verstand, denn ein Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Und er kehrte zu ihnen zurück und redete zu ihnen. Er nahm Simeon aus ihrer Mitte und band ihm vor ihren Augen.
Ja, muss ich vorstellen, die sprechen da völlig unbedarft Hebräisch untereinander und denken, in Ägypten versteht man das nicht. Ja, so kann man sich manchmal verrechnen. Man meint, ja, hier kann ich mit meiner Frau eine Fremdsprache sprechen, niemand versteht es, und das kann je nachdem dann dumm herauskommen. Und hier war es wirklich so, Josef verstand natürlich jedes Wort. Und er sah, oh, die erkennen etwas von ihrer Schuld. Und das hat ihn so bewegt, dass er hinausgehen musste. Er wollte sich noch nicht zu erkennen geben, er musste weinen. Und das zeigt, auch damals hat Josef nie Bitterkeit in seinem Herzen behalten. Er war vergebungsbereit, aber es war noch nicht der Moment, es war noch nicht reif, um es den Brüdern zu sagen. Man muss etwas reifen lassen und im richtigen Moment die Vergebung zusagen. Und dann gehen wir zu Kapitel 43. Da kommen die Brüder ja mit Benjamin nach Ägypten. Und da sieht er seinen jüngeren Bruder nach all den Jahren wieder. Und da heißt es, nachdem er zu ihm sagt: Gott sei dir gnädig, mein Sohn, sagt er seinem Bruder. Vers 30.
Und Josef eilte, denn sein Innerstes wurde erregt wegen seines Bruders und suchte einen Ort, um zu weinen. Und er ging in das innere Gemach und weinte dort.
Ja, also es war noch nicht Zeit, sich zu erkennen zu geben, aber die ganze Sache mit Benjamin, das hat ihn so bewegt, ihn nach all diesen Jahren wieder zu sehen. Da musste er weinen, aber nur für sich. Und dann, Kapitel 45, das haben wir bereits gelesen, das war der Moment, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, 45, Vers 2. Und er hat laut geweint, denn das haben die Ägypter auch mitbekommen. Also er konnte seine Gefühle, wenn es dann nötig war, wirklich auch ausdrücken, auch als Mann. Und dann gehen wir zu Kapitel 45. Vers 13.
Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihnen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm.
Ja. In einer früheren Folge habe ich das mal als zwei gezählt, nicht wahr? Weil er einerseits eben an Benjamin weint und andererseits an seinen Brüdern. Aber bei seinen Brüdern könnte man zehnmal zählen. Ja, er hat wirklich jeden Einzelnen ob das jetzt Issachar war oder Naphtali oder Ruben oder Juda, er hat umarmt und nochmals mit ihnen zusammen geweint. Aber das war eigentlich ein Ereignis und darum ist es besser, das so als Nummer 4 zu zählen. Also nachdem er sich den Brüdern mitgeteilt hatte und ihnen den Auftrag gegeben hat, geht jetzt zu Vater Jakob und erzählt, dein Sohn lebt immer noch. Und das hat ihn dann so übernommen und ganz besonders Benjamin, den hat er da besonders umarmt und an seinem Hals geweint. Aber dann eben auch mit den anderen Brüdern. Und das fünfte Mal haben wir das in Kapitel 46. Das ist ja auch so bewegend. Vers 28, liest du.
Und er sandte Juda vor sich hin zu Josef, um vor ihm herzuweisen nach Gosen. Und sie kamen in das Land Gosen. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Gosen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef, nun kann ich sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst.
Ja, dieser bewegende Moment, ich meine, es gibt so viele Momente in der Josefs Geschichte, da, es schaudert mich immer wieder in dieser Geschichte. Also dieser Moment, wo Josef seinen Vater nach all diesen Jahren wieder sieht. Und Vater Jakob dachte, er ist tot. Ja, er hat das Zeugnis bekommen, ein wildes Tier hat Josef gefressen. Und damals ist Vater Jakob innerlich zusammengebrochen. Der wäre am liebsten gestorben. Aber er musste weiterleben. Und dass er dann schließlich das erleben durfte, nach Ägypten herabzukommen und seinen Sohn Josef als obersten Herrscher Ägyptens zu sehen, nach dem Pharao, das war unglaublich. Und Josef ihn wiedersehen und darum fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und das sechste Mal hatten wir letztes Mal betrachtet in Kapitel 50. Vater Jakob starb, nachdem er die 12 Söhne gesegnet hatte. So richtig entlastet zog er nach der Segnung seine Füße auf das Bett herauf und starb. Und dann kommt Kapitel 50, Vers 1, bitte.
Und Josef fiel auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Knechten, den Ärzten, seinen Vater einzubalsamieren.
Ja, danke. Also, den toten Vater umarmt er nochmals so und weint. Das sechste Mal. Und das siebte Mal haben wir eben jetzt gelesen in Kapitel 50, als man sein Herz in Frage stellte. Und das hat schon etwas zu sagen, dass das eben das siebte Weinen ist in der Josefs Geschichte. Und so geht es dem Herrn Jesus, wenn wir plötzlich Zweifel haben an seiner Vergebung. Und das ist sicher eine Geschichte, die man gerade auch in der Seelsorge verwenden kann, wenn zum Beispiel jemand die Heilsgewissheit verloren hat, als Gläubiger. Und das gibt es immer wieder. Und ich habe sogar festgestellt, seit Corona hat sich das richtig gesteigert. Also die Seelsorge-Beispiele, die ich da nennen könnte, von Gläubigen, die meinen, der Herr habe sie verworfen und sie könnten nicht mehr zurück. Und sie haben sich zwar echt bekehrt und ihre Schuld auch wirklich bekannt, aber sie dachten, der Herr nimmt mich nicht mehr an. Und dann kann man diese Geschichte erzählen. Wenn Josef schon so weinte und dann sagte, wiederholt, fürchtet euch nicht und sie tröstet und zum Herzen redet, wie viel mehr der Herr Jesus. Ja, und jetzt gehen wir weiter in der Geschichte. 50, 22, liest du bis zum Schluss, Jerry.
Und Josef wohnte in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah von Ephraim Kinder der dritten Generation. Auch die Söhne Makirs, des Sohnes Manasses, wurden auf die Knie Josefs geboren. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, und Gott wird sich euch gewiss zuwenden und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Gott wird sich euch gewiss zuwenden, so führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten.
Ein schönes Alter, 110. Und natürlich eindrücklich, in Ägypten war so die Lebenserwartung durchschnittlich bei 30 Jahren. Aber durchschnittlich heißt natürlich viele Kinder, die starben. Und in den ägyptischen Textüberlieferungen, da gibt es eine ganze Serie von Beispielen, wo gerade das Alter von 110 Jahren als etwas ganz Besonderes gelobt wird. Ausgerechnet diese 110 Jahre. Ich habe auch letztes Mal schon gesagt, in der Josefsgeschichte, da gibt es so viele Bezüge zur Ägyptologie, also dem, was wir heute durch die Wissenschaft über die Geschichte und Archäologie Ägyptens wissen, dass man sieht, das ist alles vollständig authentisch. Das konnte nie jemand einfach so erfinden. Das ist dermaßen verwurzelt in der echten Geschichte Ägyptens. Ja, und auch das war ein Beispiel, diese Zahl 110 ist auch sehr speziell. Aber dann wird uns weiter berichtet, Josef hat nicht nur eben Kinder bekommen, hier wird Ephraim und Manasse erwähnt in Vers 23, sondern die haben selber auch wieder Kinder bekommen. Und so durfte er in Ägypten Vater sein, dann auch Großvater werden und er durfte sogar Urenkel erleben, er wurde auch Urgroßvater. Und das war ihm ganz wichtig und das sehen wir daran, in Vers 23 heißt es, auch die Söhne Makirs, des Sohnes Manasses, wurden auf die Knie Josefs geboren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dieser Ausdruck kommt ja in der Bibel noch mehr vor, wo nach der Geburt jemand auf die Knie gegeben wird von einer anderen Person, zum Beispiel im Buch Ruth, die einst verbitterte Naomi, meine Liebliche, die sich selber nannte, nennet mich Mara, Bittere, denn der Allmächtige hat es mir bitter gemacht. Diese Frau hat viel Verbitterung erlebt, aber dann hat sie erlebt, wie freundlich der Herr ist. Und hat sie ganz verändert. Und am Schluss im Buch Ruth wird eben ihr Enkel ihr auf die Knie gegeben. Das heißt auf den Schoß. Und das drückt so aus, die Großmutter, oder bei Josef die Großvaterbeziehung zur nächsten Generation. Und hier eben bis zu den Urenkeln auf die Knie Josefs geboren. Gleich nach der Geburt hat man das Baby gebracht und zuerst umarmt es die Mutter. Das ist normal. Das ist ein besonderer Moment nach der Geburt, wenn man das Neugeborene auf die Brust der Mutter legt. Aber dann gleich auch Josef. Und dann haben wir Vers 24, ein letztes Vermächtnis von Josef an seine Brüder. Er sagt, ich sterbe. So wie wir das gesehen haben vorher im Text bei Jakob. Er sagt auch, ich sterbe und gibt dann noch die letzten Anweisungen in Kapitel 49. Jetzt sagt er, ich sterbe. Und Gott wird sich euch gewiss zuwenden. Dieses Wort Pakat im Hebräischen bedeutet mit Zuwendung und Sorge jemanden umgeben, sich seiner annehmen. Gott wird sich euch gewiss zuwenden und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Also er wusste um den Exodus. Er wusste, dass Israel aus Ägypten ausziehen wird. Es ist interessant, nicht wahr? Man kann sagen, die Familie Jakobs, die hat ja Asyl bekommen in Ägypten. Und das ist ein sehr aktuelles Thema. Aber ich will jetzt nicht europäische Politik betreiben. Und die Problematik des Asylwesens aufzeigen und auch die Notwendigkeit und den Nutzen von Asylwesen. Es gibt beides. Aber es ist doch interessant, die haben wirklich Asyl bekommen in Ägypten. Und zwar das beste Land hat man ihnen gegeben, Goshen. Aber es war von Anfang an klar, sie werden hier nicht bleiben, sondern sie gehen wieder in ihr Land. Und das war ganz wichtig, denn Gott hat Abraham, Isaak und Jakob nicht das Land Ägypten versprochen, sondern so beginnt ja die Abrahams Geschichte. Gott ruft ihn aus Ur in Chaldäa, um in das Land zu gehen, das spätere Land Israel, das Gott eben ihnen, den Erzvätern und ihren Nachkommen Israel geben würde für alle Zeit, solange die Erde besteht. Bis heute. Damit ist auch der Besitzanspruch auf das Land Israel biblisch geklärt. Nun, Josef wusste darum und schon Vater Abraham wusste um den Exodus. Wo? Jetzt müssen wir weiter zurückblättern. Wir müssen ja immer bedenken, all das, was wir finden in 1. Mose 1, 2, Schöpfung, 3, Sündenfall, 4, Kain und Abel und so weiter, bis zur Sintflut, dann Sprachenverwirrung, Babel, Völkerwanderung, Auserwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs. All das war gewissermaßen geistlicher Familienbesitz in dieser Familie von Jakob. Und das war gewissermaßen das Wissen um Gottes Wort. Und da wussten sie eben auch, was Gott Abraham alles schon zugesagt hatte. 1. Mose 15, da bestätigt Gott den Bund mit Abraham. Und zwar so, dass Abraham dabei tief schlafen musste. Und während des Tiefschlafs liest du 1. Mose 15, Vers 12.
Und es geschah, als die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis eingetreten war, siehe, da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jedem Stücken hindurchfuhr. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis den großen Strom, den Strom Euphrat. Die Keniter und die Kenisiter und die Katmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaim und die Amoriter und die Kanaaniter und die Gergasiter und die Jebusiter.
Ja, also bei diesem Bundesschluss fällt Abraham in einen Tiefschlaf und hat einen Albtraum. Und das ist jetzt ausnahmsweise ein Albtraum von Gott. Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und das war ein Hinweis auf die Zukunft Israels, was dieses Volk, seine Nachkommenschaft in Ägypten erleben würde. Denn die Zeit bis Josef war eine gute Zeit, nicht wahr, in Ägypten. Und dann kam aber die Zeit, wo die Ägypter Israel versklavten. 2. Mose 1 berichtet, nachdem Josef gestorben war, da kam ein neuer Pharao, der Josef nicht kannte. Und der hat dann Israel versklavt. Und befohlen, dass alle Jungs getötet werden sollen. Und die Hebammen wurden angewiesen, die Tötung der Kinder durchzuführen. Also die mit einem Beruf, der dazu gegeben ist, um Leben zu fördern, wurden eingesetzt, um Leben zu vernichten. Also einen Holocaust über Israel zu bringen. Und darum diese Finsternis und dieser Schrecken. Und dann sagt Gott, deine Nachkommenschaft wird fremd sein und sie werden Sklaven sein, dienen. Avat kann heißen dienen als Diener, aber auch dienen als Sklave. Die werden als Sklaven dienen, Vers 13. Und sie werden sie bedrücken, das ist die Unterdrückung durch die Ägypter. Aber dann heißt es, aber ich werde die Nation auch richten. Also Abraham wusste um das Gericht der 10 Plagen, die über Ägypten kommen sollten. Und das hat dazu geführt, dass dann das ägyptische Reich zusammenbrach. Ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Da war auch schon vorausgesagt, dass Israel als Sklavenvolk dann eben große Habe mitnehmen würde. Die Ägypter waren ja schließlich so darauf bedacht, dass die Israeliten endlich gehen, damit nicht noch eine 11. Plage kommen würde. Und die haben ihnen Reichtümer aufgeladen. Und die Israeliten haben dann auch von den Ägyptern gefordert. Und die haben ihnen Gold und Silber und alles Mögliche gegeben, damit sie nur endlich gehen würden. Und dann ist Israel ausgezogen. Und warum haben sie so viel Gut mitgenommen? Das war die Auszahlung, die Lohnauszahlung, die ausgeblieben war. In Jakobus 5 wird ja gewarnt, Arbeitgeber, die ihre Angestellten nicht auszahlen. Das ist schlimm. Da heißt es, der Lohn, der Schnitter, ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Gott will gerechte Löhne. Da brauchen wir nicht die Kommunisten dazu, das wissen wir aus der Bibel. Gott will gerechte Löhne und darum hat er eben Israel auszahlen lassen. Die haben die ganze unbezahlte Sklavereiarbeit in Ägypten haben sie schließlich ausbezahlt bekommen. Und das Schöne ist, dann konnten sie auch mit viel Gold und Silber schließlich die Stiftshütte, das Haus Gottes in der Wüste, bauen. Und hätten sie eben nicht alles, wäre ihnen der Lohn schon vorher ausbezahlt worden, da wäre kaum noch was da gewesen. Also das war wirklich von Gott auf ein Konto getan, damit es dann richtig verwendet wird. Das ist eben das Problem. Manche verdienen und verbrauchen das falsch. Ja? Und Gott schaut für ein Konto, das eben für spätere Zeit war. Aber das hatte Vater Abraham alles gewusst. Und Josef hat das alles geglaubt. Den Glauben von Vater von Abraham, Urgroßvater Abraham, von Großvater Isaak und von Vater Jakob, das hatte er sich alles angeeignet. Und wir sehen, dadurch, dass er die Beziehung zu den Enkeln bis Urenkeln suchte, da war es sein Anliegen, dass das auch weitergeht. Und das sehen wir nun in 1. Mose 50. Er gibt Anweisung, ihr müsst mir versprechen, wenn Gott dann euch schließlich aus dem Land hinaufführt ins verheißene Land, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dann müsst ihr meine Gebeine mitnehmen. Also er wurde begraben, bestattet in Ägypten, im Kontrast zu Vater Jakob. Der wurde bestattet im Land Kanaan. Wir haben gesehen, dieser große Zug letztes Mal nach Kanaan. Aber Josef blieb in Ägypten und wollte, dass eben in seinem Fall dann seine Gebeine mitgenommen werden beim Exodus. Und das ist dann tatsächlich so geschehen. 2. Mose 13. Liest uns bitte vor. Also in Kapitel 12 ist ja der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Und dann in Kapitel 13, Vers 19.
Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn er hatte die Kinder Israel ausdrücklich schwören lassen und gesagt, Gott wird sich euch gewiss zuwenden, so führt denn meine Gebeine mit euch von hier hinauf.
Ja, nächstes Mal werde ich noch eine Computerrekonstruktion zeigen von dem Grab von Josef in Ägypten und auch von den Brüdern in Ägypten. Haben wir alles gefunden in Ramsesstadt. Und jetzt eben der Punkt ist der, Josef hatte diesen tiefen Glauben, der Exodus wird kommen. Und darum gibt er hier sterbend diesen Auftrag, dass sie das mit ihm so machen würden. Und wie es sich dann erfüllt hat, dass er bestattet wird in Kanaan. Ja, Miriam? Ja, das kommt noch. Das ist registriert. Noch etwas zur Einbalsamierung, muss ich sagen. Josua 24, nach den 40 Jahren Exodus, da haben sie also die einbalsamierte Leiche von Josef mit sich geführt und dann unter Josua das Land erobert, 6 Jahre Eroberungszüge und schließlich Josua 24 liest du uns vor, Jerry, in Vers 32.
Und die Gebeine Josefs, die die Kinder Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, auf dem Stück Feld, das Jakob von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita gekauft hatte. Und sie wurden den Kindern Josef zum Erbteil.
Ja, in Sichem. Und Sichem ist heute?
Nablus.
Nablus. Ja, und dort sieht man immer noch das Grab von Josef. Ein weißes Gebäude mit weißer Kuppel. Die Palästinenser haben es wiederholt geschändet und verbrannt. Aber es ist ganz klar, dort ist das Grab von Josef. Am Fuß des Berges des Segens des Garizim. Ja, so hat sich das also alles erfüllt. Und nun wir haben doch letztes Mal gesehen, auch schon Vater Jakob wurde einbalsamiert. Und der Grund war ja der, nicht einfach um die Verwesung zu verhindern, sondern weil man ihn ja nach Kanaan bringen sollte und das nach 70 Tagen Trauer. Da wollte man also nicht eine halb verweste Leiche nach Kanaan bringen, sondern er wurde einbalsamiert. Und wie das geht, habe ich letztes Mal erklärt. Dieses komplizierte Prozedere, dass er dann eben insgesamt 70 Tage in alten Ägypten in Anspruch nahm, wie das geschrieben ist in 1. Mose 50. Aber es gibt noch einen Punkt. Und da hat jemand aufmerksam zugehört beim Livestream und dann die Frage gestellt, wie kommt es, dass Josef Vater Jakob eben so mumifizieren ließ, wenn man ja weiß, dass die Ägypter damit ganz viele okkulte, wirklich dunkle Rituale damit verbindet. Und jetzt muss man genau lesen. 50, Vers 2, nochmals.
Und Josef befahl seinen Knechten, den Ärzten seinen Vater einzubalsamieren. Und die Ärzte balsamierten Israel ein.
Ja. Und ich habe erklärt, dass letztes Mal, das ist ja sehr kompliziert, da wird die Leiche zuerst entwässert mit Salz und die Organe wie Gehirn, das ist das Erste, wird entnommen, es wird verflüssigt und dann über die Nase herausgezogen und speziell in ein Gefäß getan und dann auch die Eingeweide, der Magen und Lunge. Ja, aber wenn man jetzt hier die Bibel liest, ist man überrascht, warum steht hier Ärzte? Im alten Ägypten haben das nicht die Ärzte gemacht, sondern die Priester. Aber Josef hat diese Aufgabe nicht den Priestern, den ägyptischen Priestern gegeben, weil er nicht irgendwelche okkulte Rituale wollte, sondern die Ärzte. Und die Ärzte waren in Anatomie auch top. Also die wussten auch, wie man das Gehirn rausholt, wie man das macht mit der Lunge und so weiter. Das konnten die auch, aber die haben keine Rituale gemacht. Das war Josef wichtig. Und das ist wieder so ein Detail, wenn man genau liest, was das Wort Gottes alles an Präzision beinhaltet. Ja, und so möchten wir noch abschließen mit Hebräer 11, Vers 22, wo im Neuen Testament der Schluss von dem Leben Josefs so als Highlight beschrieben wird. Hebräer 11, Vers 22.
Durch Glauben dachte Josef sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine.
Ja, das war Ausdruck des Glaubens, dass er das prophetische Wort kannte und auch aufgrund des prophetischen Wortes handelte. Nicht wahr? Und so ist es auch wichtig für Gläubige heute. Wir müssen das prophetische Wort kennen, was Gott sagt über die Zukunft der Gemeinde, über die Zukunft Israels, über die Zukunft der Völker. Und aufgrund von diesem Wissen ist es dann wichtig, dass wir richtig handeln. Und es ist so tragisch, dass in unserer Zeit, wo sich das prophetische Wort so eindrücklich erfüllt, gerade im Zusammenhang mit Israel und der Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Väter, da müssten wir alle im Klaren sein, heute sind wir in der Endzeit und Jesus Christus kommt bald. Aber viele Christen gibt es, die gerade in dieser Zeit völlig zu sind, völlig blockiert sind und gar nicht wissen, in welcher Zeit wir leben. Aber es ist wichtig zu wissen, in welcher Zeit wir leben, um auch zu wissen, was sind die besonderen geistlichen Herausforderungen in der Zeit, in der wir leben. Und wenn ich darf, noch eine Stelle zum Schluss. Es gab eine Truppe in der Armee von David, die auf diesem Gebiet ganz besonders fit war. Schlagen wir auf, 1. Chroniker. Vers 33.
Und von den Kindern Issachar Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste, ihre Häupter 200. Und alle ihre Brüder folgten ihren Befehl.
Ja, also diese Leute aus Issachar, die hatten besondere Einsicht in die Zeiten. Die Elberfelder erklärt in der Fußnote, das heißt ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben, gemäß dem prophetischen Wort, um zu wissen, was Israel tun musste. Um richtig handeln zu können, müssen wir das prophetische Wort kennen. Und Josef kannte das prophetische Wort und darum hat er im Glauben so Befehl gegeben im Blick auf den Exodus. Ja, wollen wir hier schließen. Und damit ist die Josef-Serie nicht am Ende, denn wir werden noch nachholen. All diese vielen Punkte, wo wir von Josef einen prophetischen Hinweis haben auf den Messias. Wir hatten bisher nämlich nur etwa 60 Punkte angeschaut. Und dann habe ich mich auf die Geschichte selbst mehr konzentriert, um nicht das Thema zu überladen. Jetzt gehen wir zurück und fahren dann über die 60 hinweg bis zum Schluss all diese wichtigen Parallelen auf den Messias, den Herrn Jesus hin.